Ich möchte euch dazu einladen, mit mir Markus 10 aufzuschlagen. Markus 10, ab Vers 13 bis 16. Ich lese laut vor. Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Geehrter Herr, Herr Jesus, wir wollen heute mehr von diesem Reich, deinem Reich erfahren. Wir haben heute einiges schon gebeten, gehört, von unserer Hoffnung her auf dieses Reich. Und hier erklärst du etwas deinen Jüngern, das ihnen hängen bleibt, das auch andere Stellen mit dieser Stelle verknüpft, wo du über das Himmelreich sprichst, Herr. Du erklärst es ihnen, dass es ist dir sehr wichtig, du wirst hier unwillig. Bitte mach es auch uns verständig, Herr. Rüste uns zu, dass wir nicht ununterwiesen, Herr, diesen Weg gehen und nicht verstehen, was dein Reich ist, Herr. Und Herr, lehre uns wirklich zu verstehen, was du mit dem Reich Gottes meinst, und unsere Hoffnung wirklich im Verständnis auf dich und auf dieses Reich zu legen, Herr. Lehre uns wirklich, deine Jünger zu sein, wie du hier deine Jünger auch unterweist und sie auch ermahnst, Herr. Bitte dich, dass du auch mich verständlich machst. Du weißt, dass ich bei weitem nicht vieles vielleicht verstehe von diesem Reich. Aber lehre uns, Herr, durch deinen Geist auch. Amen.
Amen.
Diese Erzählung wird uns in mehreren Evangelien überliefert. Und immer findet sie statt, nachdem Jesus was predigte, zum Beispiel hier in dem Markus-Evangelium, er sprach über das Ehebrech, also über die Ehe. Also steht auch, in manchen Übersetzungen wird das auch so verknüpft, und, oder in Matthäus steht dann zum Beispiel, dann wurden Kinder zu ihm gebracht. Also da war etwas und es kommt jetzt kommt noch etwas. Oder Lukas schreibt in seiner Erzählung von dieser Geschichte, und also, sie brachten aber auch die kleinen Kinder. Also da war etwas los und jetzt kommen auch diese kleinen Kinder zu ihm. Also es war wahrscheinlich, wir können uns das gut vorstellen, dass es war viel los. Jesus predigte, die Jünger wollten entweder vielleicht selbst oder vielleicht sahen sie sich auch in der Verantwortung, ihren Meister, soweit es geht, zu entlasten. Denn er hatte viel zu tun. Und so haben sie vielleicht nach menschlichen Prioritäten sortiert, wer zu ihm kann, wer zu ihm nicht kann. Und diese Rolle, die erfüllen Jünger öfters. Sie bringen Menschen zu Jesus. Ne? Wir sehen in anderen Stellen, wo zum Beispiel Heiden bestimmte Jünger adressieren, dass er sie zu Jesus führt. Und so weiter. Also das ist keine neue Rolle für die Jünger. Aber diese Stelle sagt uns gar nichts über die Motive der Jünger. Wir können annehmen, dass sie wohl sich schlüssig waren. Sie vielleicht auch keine, also sie dachten sich nichts dabei, vielleicht. Nun wollen aber hier einige Eltern, nach dem, was alles los war, vielleicht nach der Predigt von Jesus, nach der Lehre, die wollen ihre Kinder zu ihm bringen. Und sie haben wahrscheinlich erkannt, das ist ein Lehrer. Und das war auch eine gängige Praxis, dass Menschen zu den Gelehrten, also oder zu Propheten, oder dass sie ihre Kinder brachten. Auch wir würden das tun, wenn wir wissen würden, das ist ein Prophet des Herrn. Leg doch deine Hand auf sie, segne sie. Das war eine gängige Praxis. Und vielleicht kam sogar zuerst ein Ehepaar durch zu Jesus und brachte sein Kind zu ihm und bat ihm das. Und es kam vielleicht mehr. Und die Jünger bemerken das. Sie schreiten ein. Also Lukas sagt hier übrigens auch in diesem Kontext, vielleicht eine Parallelstelle, ich meine, das war Lukas 17. Aber da sagt er, kleine Kinder. Soweit ich verstanden habe, ich kann kein Griechisch, aber soweit ich verstanden habe, ist das, was da steht im Urtext, assoziiert mit Babys. Also mit richtig, die man trägt, ja. Und da auch wird erwähnt, dass Jesus sie nimmt, oder manche Übersetzer sagt am Ende herzt. Also es waren so kleine Kinder, dass du sie in die Hand nehmen konntest, wie unsere vielleicht. Und da greifen die Jünger ein. Die stoppen die Eltern. Nein. Es heißt sogar, dass sie diese Menschen anfuhren, sagen Übersetzer hier. Sie tadelten, manche sagen andere Übersetzer oder auch andere Überlieferungen, also nach Evangelien. Sie barsch abwiesen. Sie wollten sie wegschicken, sagt ein anderer Übersetzer. Jesus wird über dieses Verhalten der Jünger hier empört. Empört, unwillig, sagen manche Übersetzer, ungehalten, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Bibel steht. Es lässt vermuten, dass Jesus in Aufruhr war. Und Lukas berichtet, dass er seine Jünger rief. Wir wissen nicht, ob es alle Jünger waren, aber er rief sie zu sich und er konfrontierte sie. Ja, er rief sie zu sich. Er ruft sie herbei und sagt dann ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Hier wird uns berichtet, dass Jesus ungehalten, also dieses unwillig im Sinne von nicht keine Lust, sondern er war unwillig über das, was er gesehen hatte bei den Jüngern, er war ungehalten darüber. Vielleicht würden wir es heute als eine Art zornig, oder ich weiß nicht, ob man Zorn wirklich dafür verwenden kann, aber er greift ein. Das können wir uns so vorstellen. Ne? Und er war streng. Er tadelte sie. Das ist das, was hier berichtet wird. Jesus duldet dieses Verhalten der Jünger nicht an dieser Stelle. Er greift autoritativ ein und belehrt sie. Er mahnt sie. Wir wollen an dieser Stelle nicht die Kinder verniedlichen. Ich glaube, ich möchte mich da auch nicht tiefer vertiefen. Die Kinder sind keine vollkommenen Wesen im Sinne von süß und unschuldig. Ich denke auch, dass Jesus hier nicht nur aus einer Art Mitgefühl mit Kindern, den armen Kindern und den armen Eltern das tut. Hier geht es um mehr, wenn wir wirklich jetzt anschauen, was er sagt. Es geht um mehr. Und das scheint dem Herrn sehr, sehr wichtig zu sein, sodass er die Jünger zusammenruft. Ich habe für diesen Text drei Fragen, also ich möchte anhand von drei Fragen diesen Text mit euch anschauen und auch gleich in andere Bibelstellen reinschauen. Erstens, warum wird Jesus hier ungehalten, unwillig? Vielleicht sogar, Entschuldigung, vielleicht sogar zornig. Also ich hätte kein Problem damit, das so zu übersetzen, wobei ich den Urtext nicht kenne. Warum wird er hier ungehalten, unwillig? Zweitens, was meint Jesus hier, wenn er über das Reich Gottes spricht? Was meint er mit dem Reich Gottes? Und drittens, wem gehört dieses Reich? Zu der ersten Fragestellung. Warum wird Jesus zornig? Vielleicht anders gefragt, wann wird Jesus sonst zornig oder als unwillig beschrieben in der Bibel? Ich bin der Meinung, dass wir all die Begebenheiten, wo wir Jesus in dieser Art erleben, häufig durch ein paar wenige Gründe zu erklären sind. Bin ich der Meinung. Lass uns zum Beispiel Markus 3, 1 bis 6 aufschlagen. Wir wollen natürlich später auch sehen, in dieser Stelle selbst, warum Jesus hier mit den Jüngern unwillig wird. Aber lass uns zuerst mal diese Stellen anschauen, wo Jesus sonst noch in dieser Art beschrieben wird. Markus 3, 1 bis 6. Ich habe 1 bis 6 aufgeschrieben, aber bei mir notiert nur 4 bis 5. Moment, ich schlage das hier gerade auf. Ja, 1 bis 5 macht Sinn, ja. Und er ging abermals in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Hier wird sogar das Wort Zorn verwendet. Er sah sie mit Zorn an. Da ist dieser Mann mit der verdorrten Hand. Und wir erfahren, dass die Pharisäer sich nicht darum scherten, dass er eine verdorrte Hand, dass er eine Not hatte, sondern sie scherten sich darum, dass sie ihm hier eine Falle machten. Jesus lehrte hier und da ist dieser Mann. Jetzt kommt es. Jetzt wird er sündigen. Jetzt wird er etwas tun, was von Generationen her unsere Vorväter verboten haben. Die freuten sich daran. Endlich wird es dem Volk klar, dass er Unrecht ist. Und dass wir die wahren Lehrer sind, nicht er. Ich mach das aus. Und selbst als Jesus sie konfrontiert und sagt, wenn Gott gut ist und der Tag des Herrn gut ist, ist es dann an diesem Tag erlaubt, Gutes zu tun oder das Böse zu tun? Schwiegen sie. Sie wussten wohl die Antwort. Sie wussten sie. Doch diese Menschen wollten es nicht begreifen. Sie wollten es nicht wahrhaben. Sie sahen ihr Leben, die Art, wie sie lebten. Sie wollten darin auch bleiben. Sie in ihren Regeln, in ihrem religiösen Wandeln. Das sahen sie als richtig an. Sie brauchten niemanden mehr, der ihnen einen Rettungsanker zuwirft, der sich über sie erbarmen soll. Das brauchen wir nicht mehr. Letztlich waren diese Menschen gottlos, obwohl sie hier in der Synagoge sind und sich Pharisäer nennen. Sie sind ihre eigenen Götter gewesen, denn sie haben diese Regeln, die sie strikt einhalten wollen. Und alle anderen müssen das auch. Doch nicht nur das. Mit diesen Regeln sperren sie hier auch diesen Mann, also sie im Prinzip nicht nur diesen Mann, aber auch alle Menschen, sie verschließen ihnen die Gnade Gottes. Als Jesus sie fragt, was soll ich tun, Gutes oder Böses, schweigen sie. Sie möchten nicht, dass er das ihm Recht geben. Ja, natürlich sollst du das Gute tun und heile ihn. Sie möchten das nicht, weil sie von etwas anderem abgelenkt sind. Natürlich, was schadet es, etwas Gutes zu wünschen. Aber in dieser Geschichte sind sie selbst vom Neid betroffen. Und wenn wir in unser Leben reinschauen, wo wir mal neidisch waren, dann neigen wir auch dazu, so viel Unrecht zu tun, nur weil wir vielleicht uns nicht an der rechten Stelle sehen, uns nicht geliebt fühlen. Ich denke, dass wir in dieser Geschichte zweierlei sehen, warum Jesus sich ärgert. Jesus ärgert sich daran, dass die Pharisäer hier trotz dieser Not des Mannes diese Hinterlist planen. Sie unbarmherzig sind mit diesem Mann. Und ich denke, das ist ein wichtiges Motiv für den Zorn Gottes. Das äußert Jesus an mehreren Stellen. Sie versperren die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes von Menschen. Zweitens ärgert er sich, weil sie ihm widerstehen. Ja. In seiner Ermahnung, in seiner Belehrung schweigen sie. Lass uns Matthäus 21, 12 bis 13. Ich denke, auch das ist eine Stelle, an die wir sicherlich denken in diesem Kontext. Wann wird Jesus unwillig? Wann wird Jesus zornig? Parallelstellen dazu gibt es auch in Markus 11 oder Lukas 19. Aber ich lese Matthäus 21, 12 bis 13. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus genannt. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Hier steht nicht explizit, dass Jesus zornig war oder dass er unwillig war. Aber wir können uns wohl kaum einen geduldigen, ruhigen Mann vorstellen, der Tische umkippt. Jesus war hier außer sich. Er war emotional. Nicht wie wir sein sollen, im Sinne von unserem Handeln, denn die Bibel lehrt, dass wir Menschen, die wir in Sünde geboren sind, mit unserem Zorn nur Böses ausrichten. Wir sollten uns da beherrschen. Aber Jesu Zorn war hier nicht nur berechtigt, er war nötig. Als Grund für das Handeln hier zitiert Jesus Jeremia 7, 11, dass diese Menschen das Haus Gottes zu ihrem Vorteil ausschlachten. Also er sagt eigentlich, dass sie haben es zu einer Räuberhöhle gemacht. Treibt alle Verkäufer und Käufer aus. Weg mit euch. Und Jesus gibt hier die Antwort Gottes auf diese Stelle aus Jesaja 56, Vers 7. Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Gottes Haus soll ein Bethaus sein. Das ist gewaltig, was er sagt. Und auch hier sehen wir ein sehr ähnliches Motiv für den Zorn Gottes, für den Zorn Jesu. Entschuldigung, ich vermische diese Sachen jetzt manchmal so. Aber ich meine, ja, ich denke, Jesus als der Sohn Gottes, wenn er sagt, dass er alles getan hat, wie sein Vater es wollte, repräsentiert wirklich den Willen des Herrn, auch in diesem Handeln hier. Jesus ärgert sich und ist zornig hier. Also, warum ist Jesus hier zornig? Geldgierige Heuchler haben sich im Haus Gottes versammelt, um ihre eigenen Taschen von den Pilgern füllen zu lassen. Ja. Da geht es nicht um den Gottesdienst, da geht es nicht um Gott. Und sie vermischen diese Dinge. Das soll nicht sein. Zweitens, sie bringen nicht nur dieses Haus, dieses Versammlung so damit in Unehre, sondern sie bringen auch, also wenn er sagt Räuberhöhle, also eigentlich ist es ein Gotteshaus, es wird aber Räuberhöhle genannt. Also nicht Gottes, sondern die der Räuber. Also zum einen die Heuchelei, die sie mitbringen, zum anderen aber auch das, was sie damit Gottes Bild antun. Gott wird in diesem Haus verherrlicht, aber sie machen das zu einer Räuberhöhle. Und ich denke, das dritte Motiv ist auch etwas sehr, sehr, was wir sehr stark, was wir hier sehen. Also das Gebet, Natürlich ist ein Gebet etwas, was Gott gegenüber gebracht wird. Aber Gebet meint auch im Prinzip die Gemeinschaft, die Menschen, die Chance der Gemeinschaft, die Menschen zu Gott haben. Und dadurch, dass das hier aufgebaut ist, versperren sie dieses Beten. Sie versperren den Weg zu Gott. Sie machen es unmöglich, dass man sich da aufs Gebet konzentrieren kann. Denn man kann nur an die Gier denken. Sich darüber ärgern, wie viel man für ein Schaf bezahlt hat. Ich denke, eine weitere Stelle, es gibt eigentlich viele weitere Stellen, aber etwas, was wir gerade in der Bibelstunde betrachten, Markus 7, ist auch etwas, was das Wesen Jesu so beschreibt. Dort wird uns Jesus auch in gewisser Weise konfrontativ oder unwillig beschrieben, als er mit den Pharisäern spricht und dann dann heißt es da, und er rief die Volksmenge zu sich, also da sind die unverständigen Pharisäer und er will etwas klar machen und er ruft alle zu sich. Hört! Es soll nicht mehr diese Überlieferung gelten, nicht mehr die Satzungen der Alten, das Händewaschen, das Regelwerk. Nicht das macht euch unrein, sondern das, was aus dem Herzen kommt. Und dann listet er die Sünden auf, die alle aus unserem Herzen kommen. Und letztendlich, wenn man wirklich über diese Dinge nachdenkt und sich wirklich prüfen lässt von Gott, wird man feststellen, dass dieses ganze Nachschlagwerk der Juden vollkommen, also nicht der Juden, aber dieser Pharisäer hier vergeblich ist, weil letztlich jeder unrein ist, wenn wir auf unser Herz anschauen. Wir brauchen die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes. Doch was macht dieses Nachschlagwerk? Es gibt ihnen das Recht, über Jesus und über seine Jünger zu richten, sich zu verschließen vor der Herrschaft Gottes. Es gibt ihnen eine Ausrede, einen Streitpunkt. Auch in unserer heutigen Stelle, also Markus 10 zurück, bin ich der Meinung, geht es um etwas sehr, sehr Ähnliches. Der Grund wird deutlich, wenn Jesus anfängt, über das Reich Gottes zu sprechen. Also er sagt hier nicht, schaut, ich habe gepredigt, sie haben lange gewartet. Und schaut, ich erbarme mich über die Kinder oder solche Sachen. Wovon er spricht hier von etwas, man könnte meinen, Moment mal, worum geht es nicht hier? Warum geht es nicht hier? Wir wollten doch nur dich, Jesus, heute entlasten. Warum sprichst du über das Reich Gottes und darüber, dass wir diesen Menschen gerade den Zugang hier gesperrt haben? Aber es geht etwas um sehr etwas Ähnliches. Jesus deutet im Prinzip durch seine Worte an, dass die Jünger in ihrem Denken in gewisser Weise den Menschen den Zugang zum Reich Gottes versperrt haben. In gewisser Weise wurden sie gerade so ein bisschen wie diese Pharisäer, vor denen Jesus warnt, hütet euch vor ihrem Sauerteig. Es darf nicht sein. Gott ärgert sich, wenn auch Christen ihren Sinn, ihre Ausrichtung auf ihr eigenes Handeln, also die Jünger hatten vielleicht was vor, ihre eigenen Prioritäten, ihre eigene Frömmigkeit vielleicht, haben sie gedacht, okay, hier gibt es noch einige Gelehrte, die kommen sollten, aber jetzt nicht die Kinder, nicht diese Eltern, die helfen uns nicht bei dem Bau des Reiches Gottes, das wir versuchen hier mit Jesus zu machen. Diese Menschen werden uns dabei nicht helfen, dass wir die Größten im Reich werden. Wir wissen, wie sie manchmal miteinander sprachen, darüber, wer diese größte Stelle haben wird. Und wir wissen das im vorherigen Kapitel zum Beispiel. Ja, da wird ja auch Jesus unwillig über ihre Art, dass sie beim Wandern darüber sprachen, wer der Höchste im Reich Gottes sein wird. Und auch da ruft er eben ein Kind und stellt es in ihre Mitte und sagt, wer nicht einen von diesen aufnimmt oder wer nicht wird wie dieses Kind, und hier wieder. Sie haben ihre Prioritäten, ihr Handeln, ihre eigene Förmigkeit. Sie beurteilen, was wichtig ist zum Reich Gottesbau. Sie beurteilen das. Und sie tun ein großes Unrecht damit. Denn Jesus sind nicht diese wichtigen Menschen vielleicht wichtig. Oder die Weiterreise, schnell das Reich Gottes bauen, sondern diese Unmündigen, die wir hier in Form von Kindern, von Babys sehen. Es kann uns leicht passieren, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich möchte heute nicht auch darauf eingehen, grundsätzliche Haltung zu Kindern, dass Gott Kinder annimmt. Ich denke, dass wir hier beide Sachen gut herausziehen aus dieser Stelle, im Sinne von natürlich Gottes Haltung gegenüber den Unmündigen ist eine besondere Haltung. Doch was Jesus hier auch sehr deutlich macht, dass es hier um mehr geht als nur um Kinder, sondern es geht um die Haltung, um die geistliche Haltung und wie wir zu ihm kommen, wie wir in das Reich Gottes kommen. Und diese geistliche Übertragung, was bedeutet es denn, wie ein Kind zu sein? Was bedeutet es denn, ein Unmündiger zu sein? Also ich habe dieses Wort verwendet. Wir halten fest, es ist Jesus sehr, sehr wichtig und es geht um etwas sehr, sehr Großes hier. Aber worum geht es denn hier? Was meint Jesus hier mit dem Reich Gottes? Das ist die zweite Frage. Ich meine, wörtlich verstanden ist uns allen klar, ja, dieser Begriff meint einen Bereich, einen Ort, vielleicht eine Zeit, in der Gott herrscht. Gottes Reich. Ja. Lasst uns Lukas 17, 20 bis 21 aufschlagen. Ich denke, das ist mir ein Anliegen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir lernen zu verstehen, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Und hier werden uns mehrere Wesenszüge von dem Reich Gottes, von Jesus gelehrt. Ich lese Lukas 17, ab 20 bis 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wir lesen gleich weiter, schlagt noch nicht diese Stelle zu. Ich schlage das selbst hier bei mir noch auf. Jesus hier. Also zuerst sagt er, in gewisser Weise ist es nicht beobachtbar. Also wir können nicht sagen, siehe hier. Ja, es ist nicht mit unseren Sinnen, zumindest Sehsinn, zu erfassen. Oder siehe du, dort. Er sagt auch, man wird es nicht beobachten können. Ist es nicht verortbar? Hä? Man könnte es natürlich jetzt so deuten, dass Jesus hier meint, dass schon jetzt die Herrschaft Gottes überall gilt und letztlich doch Gott seinen Willen überall ausrichtet, wie er will. Das macht er. Er ist souverän. Er ist allmächtig. Der Herr dieser Welt, der ist doch gefangen. Man könnte nur aus diesen zwei Versen das verstehen. Und wenn man sagt, ja, aber wieso sagt er dann, es ist nicht beobachtbar? Dann, man könnte das so verstehen, Ja, die Menschen verstehen das halt nicht. Sie sehen das nicht klar. Sie können nicht klar zuordnen. Ich denke, dass diese Deutung aber dem widerspricht, was jetzt in den folgenden Versen kommt. Die bessere Deutung dieser Stelle ist, wir stellen uns vor, diese Pharisäer, die zu ihm kommen, was für eine Vorstellung vom Reich Gottes haben sie? Sie sehnen sich auch nach dem Reich Gottes. Herr, wir wollen, dass unser Reich wiederhergestellt wird, dass Davids Zeit kommt, denn das ist doch verheißen. Wir wollen, ja, ich sag jetzt unsere, ich übertreibe natürlich ein bisschen, das würden sie niemals so sagen, aber das Reich soll aufgestellt werden. Wir sollen nicht mehr in der Knechtschaft dieser irdischen Mächte sein, der Römer, anderer Besatzer. Das soll sichtbar, deswegen, er enttäuscht sie ja. Er sagt, das ist unsichtbar. Sie wollen es sichtbar sehen. Doch Jesus enttäuscht sie. Die Herrschaft wird nicht äußerlich aufgerichtet, sagt er, sondern irgendwie im Geheimen. Man wird nicht sagen können, hier oder hier. Und wenn man es sagt, dann ist es vielleicht nicht so. Und schauen wir mal, worauf Jesus verweist in den nachfolgenden Versen. 17, 22. Er sprach aber zu den Jüngern. Also hier enttäuscht er die Pharisäer. Manche Übersetzungen trennen das durch eine Zwischenüberschrift. Manche Übersetzer verknüpfen das aber oder und mit diesem vorherigen Teil. Ich denke, dass das zusammengehört, diese beiden Dinge. Und also im Vers 22 nimmt er praktisch darauf folgend seine Jünger. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen Tag des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Manche Übersetzer schreiben hier, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohns zu erleben. Also man sehnt sich danach, dass dieses Reich, also mit dem Sohn, da ist. Ja, also das ist, deswegen meine ich, es ist verknüpft. Da ist die Rede von der Gottes Reich und hier die Rede von dem Reich des Sohnes, des Menschensohnes. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wer wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Ich versuche das zu übertragen. Glaubt, also Jesus sagt, glaubt nicht einfach, wenn jemand euch sagen wird, hier ist Jesus oder da ist der Herrschaftsbereich des Herrn. Da seid ihr sicher, wenn du in dieser Gemeinde bist, ist deine Familie gerettet. Mach dir keine Sorgen. Oder hier wird euch nichts Böses passieren. Hier herrscht Gott. Jesus warnt uns davor, so lange, bis der Tag des Herrn kommt, so zu denken. Und das offenbart uns etwas über das Reich Gottes, was, wie ich finde, sehr wichtig ist. Ja, wir haben diesen Glauben an den souveränen Gott, dass er der Herr über allen Dingen ist. Und dass letztendlich er uns nicht nur knapp so eine Art beschützen kann vor dem Feind, vor dem Herrn dieser Welt, sondern dass er triumphal über ihn steht. Aber irgendwie beschreibt Jesus hier eine Sehnsucht seiner Jünger. Ihr werdet euch sehnen nach einem Tag, sagt er. Da ist etwas, ich meine, er sagt auch zum Beispiel in der Bergpredigt, wenn er sagt, selig sind die da, sich sehnen nach der Gerechtigkeit. Ja. Gerechtigkeit ist es da, wo Gott herrscht. Das Reich Gottes Und dieses Weltreich es ist wichtig, dass wir begreifen, welche Qualität das Reich Gottes hat. Also für mich, ich habe früher das immer so erklärt, oder versucht für mich zu verstehen, ja, Jesus, also es ist interessant auch, dass er diese Frage nach dem Reich Gottes mit sich selbst verknüpft. Ja. Ihr werdet euch sehnen nach dem Tag des Menschensohns. Also er beschreibt von sich selbst, das Reich Gottes ist so eng mit Jesus' Herrschaft selbst verknüpft. Es ist untrennlich. Es ist schon da. Und ich habe so gedeutet, im Sinne von, ja, es hat in Jesus angefangen, vielleicht war schon irgendwas vor ihm in gewisser Weise, aber er ist praktisch derjenige, das Reich Gottes, in ihm wird das Reich Gottes gebaut und jeder, der zum Glauben kommt, kommt in diesen Herrschaftsbereich und er ist siegreich oder wird mehr oder weniger siegreich. Und in gewisser Weise ist es auch so, die Jünger sind hier, erleben den Herrn, ergreifen ihr Leben ein, praktisch in ihm wird dieses Reich gebaut. Doch, es ist schon da und doch kann man nicht klar sagen, sieh, es ist hier. Es ist ganz fest, es ist hier gebaut. Neben diesem Aspekt, dass in gewisser Weise das Reich Gottes angefangen hat, es keimt, es wächst, gibt es auch den Aspekt der Sehnsucht nach einem Reich, das kommt. Und es wird kein sichtbares Reich auf dieser Erde aufgebaut. So verstehe ich diese Stelle. Unsere Hoffnung auf ein Reich, auf eine Herrschaft, auf eine Gerechtigkeit kann allein auf diesen Tag des Herrn ruhen. Also, manche unserer Glaubensgeschwister wollen jetzt auch das Reich Gottes zum Beispiel politisch oder sozial stärken, gestärkt sehen. Und halten es auch für den Plan Gottes. Sie meinen, in ihrem Herrn Stärke und Sieg hier über diese Dinge erlangen zu können. Und gehen sogar in Konfrontation mit anderen Gemeinden. Und halten es auch für den Plan Gottes. Doch möchte ich hier zu bedenken geben, dass Jesus sein Reich nicht auf dieser Welt baut. Er baut es auf dieser Welt, nicht für diese Welt baut. Das ist ein Unterschied. Ich weiß nicht, ich denke, das ist klar. Das, was hier gebaut wird, ist nicht für diese Welt. So ist mein Verständnis. Gerne würde ich mehr verstehen. Vielleicht, wenn ihr mehr Einblick habt, kommt, wir können darüber uns erbauen. Darüber lernen, sondern das wird für die zukünftige Welt gebaut, das, was in Jesus jetzt gebaut wird. Wenn unsere Anstrengungen hier zum Streit führen, wenn aber unsere Anstrengungen hier zum Streit führen oder gar dem Evangelium schaden, dann ist all unsere Anstrengung dem Reich Gottes gegenüber schädlich. Und wir werden hier, wie die Jünger, die Kleinen nicht zu Jesus gehen lassen, wollen, so werden wir, wenn wir unsere eigene, also versteht ihr, wenn wir das Evangelium auf unsere Weise den wichtigen Menschen, was wir wichtig halten, was das Evangelium aussagen soll, wenn wir das Evangelium so behandeln, wie die Jünger hier handeln, dann ist Gott zornig auch über uns. Auch in unserer Stelle, Markus 10, ist mit dem Reich Gottes ohne Zweifel dieser Wesenszug gemeint, das zukünftige Reich, das soll ihnen gehören. Also er spricht hier nicht, was jetzt gilt. Und schaut, Jesus hat hier seinen Blick auf diese Unmündigen gelegt. Auf die Schwachen gelenkt. Solchen soll das Reich Gottes gehören, sagt er. Gott hat Anstoß daran, dass eine Jünger sich für stark halten, die Starken aussuchen. Dass sie vielleicht denken, wir wollen das Reich Gottes bauen. Und warum sucht er wieder hier ein Kind aus, das unmündig ist? Das Kind kann es kann nichts vorbringen. Es ist vollkommen abhängig. Auch wenn es vielleicht das meint, also hier ist nicht die Qualität seines Charakters gemeint, des Kindes. Es ist die Qualität des Kindseins gemeint. Es kann nicht mal einen Tag überleben. Wenn wir unserem Manuel erlauben würden, frei zu klettern, würde er schon wie häufig fallen. Und was Jesus meint, ist nicht, dass wir wie Kinder werden im Sinne von, ja, dann macht, was ihr wollt und ihr seid Kinder sowieso. Sondern was er meint, ihr sollt erkennen, in welcher Abhängigkeit wir von Gottes Gnade sind. Er meint hier, diejenigen, die erkennen, dass sie nichts mitbringen können. Du kannst nichts bringen zu Gott, was ihn besänftigen würde. Du kannst nichts bringen, was deine Annahme in irgendeiner Weise fördern könnte. Hier sind diejenigen gemeint, die einfach glauben, dass Gott sie annimmt in Jesus. Und die deswegen zu ihm kommen. Und er sagt sogar noch mehr. Er sagt, ja, es ist sogar so. Es kann sein, ja, ich glaube an die Gnade Gottes, aber ich habe auch mich bemüht. Wenn du so denkst, bist du nicht qualifiziert für das Reich Gottes. Das ist das, was er auch hier im Prinzip sagt. Du bist ganz auf die Gnade angewiesen. Ich möchte dazu Epheser 2, Verse 4 bis 9 vorlesen. Aber Gott, oder vielleicht schlagt das gerne mit mir auf. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Diese Stelle ist übrigens sehr interessant. Er hat uns auferweckt, mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Das Reich Gottes irgendwie jetzt schon eingesetzt, das ist irgendwie so verblüffend. Ne? Das ist das Reich Gottes. Da sind wir jetzt schon eingesetzt. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige die überschwänglichen Reichtums in der Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich weiß, diese Lehre glauben wir und wir halten uns fest. Lasst uns sie nicht vergessen. Die Gemeinde, die Nachfolger Christi, müssen so werden, müssen dem nachfolgen, wie Jesus selber war. Er, der eingesetzt, jetzt natürlich erst, aber eingesetzt ist zur Herrschaft, zum Königtum, war ein Diener. Und ich bin der Meinung, dass wir als Gläubige ebenfalls in diesem Weltlauf nicht größer sein werden als nur Diener. Wir werden sozial und politisch, selbst wenn wir lieb, also wirklich eine Agenda verfolgen und auch voller Fleiß und Mut sind, wir werden sie nicht umsetzen können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht treu unserem Herrn sein können. Das heißt nicht, dass wir nicht selber, sowohl, dass wir durch Christus bewahrt werden in Treue und zum einen, also das werden wir in Christus und zum anderen heißt es auch, dass wir trotz der Gefahren dieser Welt von ihm auch so weit beschützt und bewahrt werden können, dass wir eben genau das tun. Wenn Jesus hier seine Jünger belehrt, dann möchte er, dass sie das Wesen seines Reichs verstehen. Und er möchte, dass wir auch das Wesen seines Reichs verstehen. Dass wir nicht nach irdischen Kriterien urteilen, sondern dass wir verstehen, dass Jesus gerne die Unmündigen annimmt. Dass er gerne segnen möchte. Dass er gerne retten möchte. Und es auch tut. Und dass unsere nicht unsere Aufgabe ist, zu beurteilen, wer wichtig ist in diesem Reich, sondern dass wir vielleicht gerade danach Ausschau sollten. An wen hat Gott Freude? Denn die Armen der Welt hat er erwählt. Das, was nichts vor der Welt gilt, damit er erzeige, dass seine Gnade allein gilt. Meine letzte Frage. Wahrscheinlich ist die Zeit schon fortgeschritten. Ja, Entschuldigung. Wie empfängst du das Reich? Ich glaube persönlich, als ich zum Glauben kam, habe ich noch nicht verstanden, ja, wie der Herr ist für mich gestorben. Ich habe gedacht, ja, jetzt muss ich den Schritt gehen, und so wurde ich auch damals in der Gemeinde tatsächlich gelehrt, dass es etwas ist, ja, aber tatsächlich, was wir ergreifen müssen. Das ist auch richtig, wir sollen auch ergreifen, die Gnade Gottes. Aber in meiner Vorstellung war das tatsächlich so, ja, jetzt muss ich ein ordentliches Leben führen, und jetzt habe ich irgendwie die Kraft von Gott dafür bekommen. Ich war sehr durcheinander. Erst so im Jüngerschaftskurs habe ich verstanden, ja, Jesus starb für meine Sünden, wow. Für alle meine Sünden, auch die zukünftigen, wow. Doch man bleibt im Glauben nicht davor verschont, oder besser gesagt, es kommt sicherlich auch in einem jedem unseres Lebens, dass wir stolpern könnten und sagen können, ja, jetzt habe ich ja ein ordentliches Leben geführt, jetzt kann ich mich darauf ausruhen, ich bin nicht so wie die Gemeinde an der und der Ecke oder wo, was auch immer. Dass wir uns erheben. Dass der Sauerteig der Pharisäer in unserem Herzen gärt und dass wir uns darauf ausruhen und nicht mehr darauf schauen, was Jesus eigentlich, also wie Jesus sein Reich bauen möchte, sondern dass wir eine fromme Gemeinde sein wollen, Kinder haben wollen, die beschützt sind. Das sind alles gute Sachen, das sollen wir auch tun, aber wir sollten uns nicht darauf ausruhen. Hier gibt es keine Sicherheit. Die Sicherheit ist allein im Glauben an Jesus, in Hoffnung an seinen Segen, aber nicht in dem, was du alles tust oder nicht tust, sondern dass du dich an dem festhältst. Darin liegt Sicherheit. Vers 16 in Markus, da heißt es, und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das wörtlich heißt, aber ich habe in einer Übersetzung gesehen, dass da sogar er herzte sie, also er nahm sie, dieser Begriff scheint irgendwas sehr, sehr Liebevolles zu beschreiben, was Jesus tat. Dann haben sie in seine Arme, also und ich stelle mir vor, dass er auch uns so behandelt. Denn wir sind nicht mehr als diese Kinder. Er herzt und möchte uns segnen. Auch dich. Amen.